Hallo zusammen, hier ist wieder Michael von Echo 3 und Echo 7 und der Jedipedia. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ein Disclaimer? Das ist deshalb nötig, weil ihr habt es bestimmt mitbekommen, die Debatte um die Echo Light im Internet, die ist von einer großen Negativität geprägt. Und in unserer Folge kritisieren wir auch sehr viele Dinge, die uns da aufgefallen sind, insbesondere weil Max diesmal das erste Mal über die Echo Light spricht, werden natürlich viele Sachen, die ihm da negativ aufgefallen sind, in den Vordergrund gestellt. Aber das soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, wir lieben Star Wars und wir wollen, dass Star Wars guten Content produziert. Und das ist auch der Grund, warum wir es eben hart kritisieren. Aber wie gesagt, es ist immer aus dem Gefühl heraus, wir möchten Star Wars erfolgreich sehen. Und es gibt auch tolle Ansätze. Es gibt so viele tolle Sachen, insbesondere jetzt mit Folge 5, die uns wirklich Spaß machen an The Acolyte, obwohl wir sie in der Folge ein bisschen, naja, hinten runterfallen lassen. Also, lasst euch nicht täuschen. Wir wollen, dass es weitergeht. Und deshalb jetzt viel Spaß mit der Folge. Ciao!
Yay, es geht los!
Na sowas.
Weiter geht die wilde Fahrt, ja.
Ja, ich wollte ja schon anfragen, ob wir irgendeinen unserer Synchronsprecher dazu kriegen, dass er uns einspricht Echo 3 und Echo 7. Damit bleibt man die komplette Halbzeit mit cool.
Verstehe ich nicht.
Das war die alte Mentos-Werbung mit Kevin Großkreuz.
Ah, kenne ich nicht.
Schicke ich dir nachher mal.
Also den Großkreuz kenne ich schon, aber die Mentos-Werbung nicht.
Ja, da kriegt er vom Hummels eine Packung Mentos zugeworfen und sagt dann, Mentos, da bleibst du die komplette Halbzeit mit cool und wirklich schon mit diesem scharfen S.
Halbzeit?
Halbzeit, ja. Ich bleibe dabei, ich glaube, der hat da 20 Takes für gebraucht und das war noch der beste.
Oha, so gut kenne ich mich mit Kevin Großkreuz nicht aus.
Ja gut.
Aber gut. Naja, gut, 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 gut.
Er hatte mal einen Döner im Hotel auf irgendwen geworfen.
Ja, ja, das hat, glaube ich, jeder mitbekommen, dass er das mal getan hatte.
Ja.
Ja, ne? So sieht's aus. Na gut, dann lass uns doch mal direkt heiß reingehen. Moment, das ging falsch.
Brandheiß.
Ja, ja, das auch. So, okay.
Wir reden nicht über die laufende Nunaball-EM. Nee, warte.
Nunaball? Na, Nunana.
Echo 3 an Echo 7, der Podcast mit Max und Michael.
Echo 3 an Echo 7. Ah, ein Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, du. Was geht's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann jetzt eine Spur von Leben entdecken.
So. Herzlich willkommen zu Echo 3 an Echo 7, Folge XY.
Ja.
Plot gesucht.
Plot gesucht? Reden wir jetzt hier über unser Thema der Folge schon?
Ja, so ungefähr, ja.
Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Umschreibung. Ja.
Irgendwie schon, ja, genau.
Also nicht über die Strukturlosigkeit unserer Folgen, das auch, aber...
Was?
Aber darum geht es diesmal nicht. Das ist keine Selbstkritik, weil zur Selbstkritik sind wir nicht fähig. Moment.
Na, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so unterschreiben würde. Aber gut, es ist tatsächlich Folge 56 und nach dem letzten Special, bei dem wir ja die Gelegenheit hatten, mit den Teilnehmern der Fanpremiere über die ersten beiden Folgen The Echo Light zu sprechen, sind wir jetzt in einer regulären Folge mit einem Halbzeit-Review dran, das ich ja schon vollmundig angekündigt hatte.
Aber jetzt sag mir mal, warum ist das jetzt kein Special?
Naja, Business as usual. Blah, blah. Business as...
Gott, oh Gott. Ash ist doch ein Charakter aus Pokémon, dachte ich.
Ne. Business as usual, weißt du doch, ne? So ist das nun mal.
Naja.
Genau.
Keine besonderen Vorkommnisse.
Ja, wir versuchen jetzt mal so ein bisschen zu ergründen, was denn die erste Hälfte der Staffel uns erbracht hat und hoffen, dass der Cliffhanger auch befriedigend aufgelöst wird, mit dem uns die vierte Folge nach gerade mal 27 Minuten Netto-Laufzeit hat entlassen.
Ich wollte gerade sagen, also die war ja extremst kurz.
Ja, ich denke, wir kommen auf die Gründe gleich noch zu sprechen, aber Max, vielleicht kannst du ja erstmal so ein bisschen deinen Eindruck schildern, den du hattest, als du zumindest die ersten beiden Folgen und dann sukzessive die anderen beiden Folgen noch geschaut hast, denn du hattest ja noch gar keine Gelegenheit, aufgrund deines Examens überhaupt etwas dazu zu erzählen und ich hatte schon mehrfach die Gelegenheit, unter anderem in unserer eigenen Besprechung, aber auch beim Thilo, bei Antenne Alderaan, ja.
Naja, ich muss erstmal sagen, sukzessive trifft eigentlich schon ganz gut zu, weil ich habe die ersten beiden Folgen auch mit 5 Tagen Differenz gesehen. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, zwischen jeder Folge immer 5 Tage vergehen lassen.
Zwischen den ersten beiden Folgen oder wie?
Nein, zwischen allen bisherigen.
Ach so, du hast das wirklich, brauchst du irgendwie Abklingzeit oder wie?
Ja, ich war nach den meisten Folgen irgendwie direkt wieder gefrustet, das ist richtig, ja. Nein, ganz so schlimm ist es auch wieder nicht, aber
Also ich habe ja gesagt, ich hatte nach 10 Minuten, habe ich mich dem Matze zugewendet und wahlweise der Kerstin auf der anderen Seite, also Matze, unser lieber Kollege von der Jedipedia und Kerstin von den Mandalorian Roughnecks, die links und rechts neben mir im Kino saßen, und habe gesagt, ich habe Fragen, und die haben mich nur grinsend angeschaut und genickt, ja, also das war schon... Ja, Max, hattest du auch jemanden, den du Fragen stellen konntest?
Das habe ich eher nicht. Ich würde jetzt aber einfach ein paar Schlaglichter liefern.
Oh, bitte, ich halte mich mal zurück.
So von A bis Z, du kannst gerne kommentieren.
Okay.
Also die ersten 5 Minuten der ersten Folge fühlte ich mich doch sehr an Matrix erinnert, was natürlich auch mit der Hauptdarstellerin dieser Minuten zu tun hat.
Ist sie nicht auch in Matrix 2-mal gestorben?
Mindestens. Also einmal ist sie, glaube ich, irgendwo von einem Hochhaus runtergefallen, wenn ich mich ganz täusche.
Ja, ja, und dann war was mit, hier, Herz, ne?
Fand ich aber ganz witzig auch, dass im zweiten Amazing Spider-Man-Film der Tod von, was war's, Mary Jane? Oder wie heißt
sie? Nee, Gwen Stacy.
Gwen war es so. Dass der relativ ähnlich inszeniert war.
Ja. Gut, das heben wir uns mal für eine Filmkritik-Folge auf.
Aber ja, also Carrie Ann Moss, ich weiß nicht, sie mussten irgendwie die Matrix-Vibes reinbringen in diese Szenen, aber ich weiß nicht.
Fandst du nicht gut choreografiert?
Das hat nichts mit der Choreografie zu tun, aber diese Superzeitlupen und diese plötzlichen Super-Zooms, die sie da in dieser Kampfszene drin hatten, ich weiß ja nicht, also... Wenn das jetzt die Ästhetik der gesamten Serie gewesen wäre, okay, dann hätte ich gesagt, okay, da lasse ich mich jetzt drauf ein, weil das ist, da hat sich jemand was dabei gedacht, das ist eine kreative Entscheidung. Okay, aber wenn man jetzt sagt, jetzt hier ist Carrie Ann Moss und wir machen als Gimmick die 5 Minuten, in denen sie vorkommt, im Matrix-Style und danach nie wieder, weiß ich nicht.
Wir wissen es ja noch nicht, es wird ja wahrscheinlich noch eine Flashback-Folge kommen, in der man sie möglicherweise auch in Action sehen wird.
Na gut, die kam ja schon vorher in der Flashback-Folge, also.
Ja, ich meine, aber da war ja noch keine Action für sie zumindest.
Ja, aber selbst wenn, also warum nur für sie und warum nicht als allgemeine Ästhetik für die Serie von mir aus? Also das ist mir irgendwie viel zu viel Meta schon wieder.
Ja, aber so viel wurde doch noch gar nicht gekämpft, hatte ich den Eindruck. Also der zweite Kampf, der dann stattfand.
Ja gut, aber das war in den Straßen von dem Dorf da, ne?
Ja.
Mit May da, ne?
Richtig, aber das war ja auch so Matrix-Style, ne?
Nee, viel weniger. Viel, viel weniger.
Ja, aber ich fand jetzt von der
Choreografie
jetzt nicht ganz so unähnlich.
Es geht ja nicht um die Choreografie, es geht mir um die Kameraarbeit.
Ach so.
Mit den Superzeitlupen und den extremen Zooms.
Ja, vielleicht hat sich der Kameramann der ersten Folge gedacht, ich muss das unbedingt mal ausprobieren.
Ja, ich weiß es nicht. Das ist sowas, wo ich mir denke, muss das jetzt so Meta sein, nur weil du eine Schauspielerin aus Matrix hast, dass du dann, dass du dann auch die Ästhetik für deren Szenen kopierst? Also, es tut mir echt leid, nee. Also, das ist mit so viel popkulturelle Referenz für zu wenig Sinn dahinter.
Na, vielleicht wollte man es ja auch so angenehm wie möglich machen. Also
angenehm.
Heimatgefühl und sowas.
Ja, aber das hat auch nichts mit Carrie Ann Moss zu tun. Was die da treibt, die treibt das ja in Echtzeit.
Das klang falsch.
Oder ihr Stunt-Double.
Ja. Na ja, gut, okay. Ja, weitere Schlaglichter bitte.
Ja, was haben wir in Folge 1 noch so erlebt? Der Schwebeheini.
Nee, der war Folge 2.
Der war schon Folge 2, achso. Ja, dann allgemeiner Rundumschlag. Wenn man eine Serie als Mystery-Krimi vermarktet, dann sollte da irgendwie in 4 Folgen ein bisschen mehr rausspringen, als wir gehen zum Apotheker, der zufälligerweise der Einzige im Ort ist und das Gift verkauft haben könnte, und schauen, was der so hat.
Ja, aber das war ja ihr Kompagnon, mit dem ist sie ja schon dahin gekommen, also von daher.
Ja, ich meine, von Seiten der Ermittler.
Ja gut, okay, da hast du auch wieder recht, ja.
Also das ist mir irgendwie für das, als was es angekündigt war, viel zu wenig.
Ja, also ich habe auch irgendwie noch nicht so richtig diesen Mystery Plot herausgefunden, der ja so vollmundig angekündigt wurde vorher.
Also ich muss auch insgesamt sagen, meine Hauptkritik an der Serie ist, abgesehen von technischen Mängeln, und den Plot, aber das besprechen wir ja noch, wirklich hauptsächlich das Marketing. Mhm. Und zwar von vorn bis hinten.
Ja, aber gut, lass uns mal kurz eben in den Folgen bleiben. Wir wollen ja erstmal die werkimmanente Herangehensweise wählen.
Ich möchte ganz kurz noch, möchte ich auf jeden Fall unsere liebe Freundin Paula ganz, ganz ausdrücklich davon ausnehmen.
Die hat das gut gemacht, ja.
Die macht ihren Job gut, aber was da aus den USA kommt, das ist also, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber ich bin kein Fan davon.
Ja, kurz im Kontext, Paula Dietze von Just Publicity meint er natürlich.
Genau. Die machen ihren Job wie gewohnt sehr, sehr gut.
Gut, aber lass uns das wirklich ans Ende stellen mit dem Marketing und der Kommunikation um die Serie herum, weil normalerweise der Casual Viewer weiß davon ja relativ wenig und schaut sich ja im Zweifel erstmal die Serie an, weil er Disney Plus aufmacht. Oh, neue Star Wars, ich guck mal rein.
Naja, oder weil er die Plakate und die sonstigen YouTube-Werbungen und Ähnliches sieht.
Gut, weitere Schlaglichter. Ja, wir waren gerade, glaube ich, bei Folge 2 angelangt, aber du könntest ja vielleicht...
Ich muss gerade erstmal überlegen, was in Folge 1 nochmal alles passiert ist.
Die Verhaftung.
Ja, genau, die Verhaftung. Wo ich sagen muss, also für Jedi, die irgendwie so ein bisschen in den Kopf der Leute reinschauen können, stellen sie sich auch schon wieder verdammt blöd an.
Vor allem, weil sie es hinterher in der Folge ja sogar noch tun.
Ich meinte jetzt in dem Sinne, dass sie eine Unschuldige verhaften und dann nicht einmal mal kurz reinschauen und sich vergewissern, ob die nicht wirklich überrascht ist und ich wirklich nichts davon weiß.
Ja.
Ja, das ist nur der eine Punkt. Der zweite Punkt, warum die Neimodianer keinen Akzent mehr haben.
This is outrageous. Nein, wie war das nochmal?
Die haben noch einen asiatischen auf Englisch und einen französischen auf Deutsch und einen deutschen auf Französisch.
Oh la la.
Baguette.
Omelette de fromage.
Je suis Baguette, genau. Donde est la Bibliotheca. Nee, falsche Sprache.
Bett. Ich spreche kein Baguette, von daher.
Das war Spanisch, aber egal. Das war Paella, genau.
Ja.
Ja. Genau, warum haben die keinen französischen Akzent mehr?
Ja, gut. Ne.
Dann, warum brennt es plötzlich im Weltraum?
Ja.
Dann, warum gibt es ein Gesetz, das es Menschen verbietet, Weltraumspaziergänge zu Wartungszwecken zu machen?
Tja, TÜV sagt nein.
Fragen über Fragen. Das sind so die Fragen, die ich mir so stelle für Folge 1.
Ja, wie fandest du das Gefängnisschiff an sich, mit dem sie da nach Coruscant gebracht werden sollte?
Ja, kann man sich geben. So.
Meinst du, dieses Setup, da haben wir ja in der Review-Folge schon drüber gesprochen, das ist ja extrem dumm ist, wie die das da aufgezogen haben. Einen potenziellen Jedi-Killer erstens auf so ein Schiff mit Droiden und anderen Typen zu stecken. Dann, dass dieses Schiff von Droiden bevölkert ist, dass die anscheinend noch nicht mal, ja, nicht Jedi-Gefangene bewachen können.
Es hat schon einen guten Grund, warum im EU das Hauptgefängnis Uwu 4 war.
Und dann, als das Schiff abgestürzt ist und die anderen sich mit den Rettungskapseln abgesetzt hatten, haben die Jedi die irgendwie innerhalb kürzester Zeit nach Coruscant gekriegt, um sie dann befragen zu können, haben aber nicht geschaut, wo das Wrack runtergegangen ist. Oder haben Rettungskapseln neuerdings Hyperantriebe?
Durchaus gelegentlich auch. Also die mit der Yoda von Kashyyyk nach Dagobah fliegt, ja.
Ja gut, aber guck mal, die haben ja noch nicht mal serienmäßig Hyperantriebe an ihren Schiffen.
Haben sie nicht?
Nö. Das war doch jetzt in der Folge 4, hat man doch gesehen, das Shuttle oder das Schiff, mit dem die Jedi da nach Kofar fliegen, hat doch einen an- und abdockbaren Hyperantrieb.
Ein Hyperantriebsring?
Nein, kein Ring. Das ist so ein ganzes Heckteil.
Ach so. Habe ich tatsächlich nicht besonders drauf geachtet. Ich wollte eigentlich nur das Minimale an Plot mitnehmen, was irgendwie kam.
Ja, okay, gut.
Naja.
Ja, Folge 2, dann sind wir auf diesem Planeten, von dem ich den Namen schon wieder vergessen habe. Du hast ja schon gesagt, die Kulisse ist eine Recycling-Kulisse von Ferrix aus Andor.
Ja, ganz recht.
Ein bisschen umdekoriert.
Ja, genau, die haben einfach das Andor-Set genommen, glaube ich, und haben da einfach 3-4 neue Ornamente an die Häuser angeklebt.
Und die Beleuchtung ein bisschen geändert, hatte ich den Eindruck.
Ja, genau. Aber der Boden ist der gleiche, die Häuser sind die gleichen.
Ja, warum nicht? Finde ich total legitim, das zu machen.
Ich gehe auch davon aus, dass sie die Kulisse direkt danach wieder zurückgebaut haben, um dann Andor weiter zu filmen. Da wäre so meine Vermutung. Ja, da muss ich wie gesagt sagen, dass da so ein Jedi-Ermittlerteam, also dass man da plotmäßig als einzige Ermittlungsmaßnahme die Lady da zum, also wer war es, May? Nee. Osha. Nee, welche war es? Ich verwechsel lieber nicht mehr. Die Gute ist Osha, ne?
Die Gute in Anführungszeichen ist Osha und die Böse in Anführungszeichen ist May, ja.
Dass man da Osha da so als verdeckte Ermittlerin zu ihrem Gifthändler schickt. Als einzige bisher jemals getätigte Ermittlungsmaßnahme in einer Krimiserie. Ja.
Ja, aber man hat doch auch schon observiert.
Na gut.
Mit einem Makrofernglas, so 10 Meter vom Ziel entfernt.
Wow. Ja, nee, also ich meine, ich erwarte jetzt nicht, dass man hier einen auf BBC Sherlock macht.
Nicht?
Irgendwie das Frühstück von der Großmutter deduziert oder sowas. Also erwarte ich ja echt nicht.
Ja, aber wenn so ein bisschen mehr BBC-Sherlock dabei wäre, wäre das doch sicherlich interessanter, oder?
Genau, das wollte ich sagen, genau.
Ja, hier so ein Jedi mit Psychometrie und so weiter, das wäre doch was.
Also musst du dir überlegen, erinnerst du dich noch an Elementary?
Ja, natürlich. Die amerikanische Sherlock-Serie, ja.
10 Staffeln, 20 Folgen und in jeder dieser Case-of-the-Week-Folgen war halt einfach mehr Krimi als in 4 Folgen Acolyte.
Gut, das kann man nicht bestreiten, ja.
Also, deswegen... Es gibt ja fähige Autoren für sowas. Nur waren die irgendwie nicht an Acolyte beteiligt.
Ja.
Ja.
Gut. Okay, noch weiteres zu Folge 2.
Der von May heraufbeschworene Sandsturm da, der kurzzeitige. Also wo sie den Staub aufgewirbelt hat.
Süß, oder?
Also seit wann das einen Jedi-Meister täuscht?
Ja.
Ich weiß nicht. Also Yoda wäre sauer, glaube ich.
Ja.
So, deine Augen dich täuschen und so, ne? Traue ihnen nicht.
Mm.
Also, das ist auch so ein Ding, was ich mir dachte, also, da waren sie irgendwie ein bisschen faul. Ohnehin Kampfszenen, außer jetzt die ersten 5 Minuten der ersten Folge, waren jetzt bisher auch sehr rar gesät. Gut, das wird sich jetzt natürlich ändern. Übermorgen, aber die waren bisher auch sehr rar gesät, wenn man bedenkt, dass diese Serie für 8 Folgen 180 Millionen kostet.
Ja, aber da kommen wir später noch zu, denke ich.
Ja.
Gut, dann begeben wir uns jetzt mal, zumindest für unseren Podcast, ins Neuland, nämlich Folge 3, die Rückblende.
Ja, das, da hatten wir schon geredet. Ich finde die Folge als eigene Folge vollkommen nutzlos und hätte den gesamten Inhalt auf die gesamte Staffel verteilt.
Also immer so, ja, schlaglichtmäßig dann.
Genau, und zwar jetzt beispielsweise, wie, jetzt darfst du nochmal sagen, wie heißt Quinlan Voss Machtfähigkeit gleich wieder?
Psychometrie.
Psychometrie, genau. Also beispielsweise, dass die Zwillinge, die könnten ja über diese Fähigkeit verfügen und jedes Mal, wenn sie irgendeinen ihrer persönlichen Gegenstände berühren, gibt es dann mal so ein kurzes Aufflackern von vielleicht ein paar Sekündchen aus unserer dritten Folge.
Ja, oder so wie bei dem Trailer von The Old Republic, wo dieses Spielzeug von Valen eine Rolle spielt, wo man da das im Regen liegen sieht und dann auf dem Werktisch in dieser Rückblende und es dann diese Handlung so einrahmt, wie Senja dann ihre Tochter befreien will.
Ja, genau. Aber wie gesagt, irgendwie solche kurzen Rückblenden und idealerweise auf die beiden Geschwister aus deren jeweiligen Point of View verteilt.
Aha.
Und
ja, aber müsste ja noch nicht mal sein. Es könnte ja auch von verschiedenen Charakteren sein.
Das stimmt, oder von den Jedi auch noch, ja. Aber idealerweise eben so, dass es zuerst eben misleading ist. Also dass die verschiedenen Eindrücke der verschiedenen Charaktere einen immer in eine völlig falsche Richtung lenken und erst das Gesamtbild dann die tatsächliche Folge ergibt. Und ich denke, mit dem Filmmaterial, was da ist, könnte man das easy machen.
Weißt du, woran mich das jetzt erinnert?
Woran?
Hercule Poirot.
Was, die Folge oder meine Idee?
Die Idee.
Ah ja. Ja,
ja, ne? Das ist wirklich so wie so eine klassische Agatha Christie-Romanerzählung, wo halt Hercule Poirot ermittelt und oder Miss Marple auch und dann mit den verschiedenen Zeugen oder Beteiligten spricht und dann aus diesen Bits und Pieces ein Gesamtbild zusammensetzt, wo man dann auch wirklich von einem Murder-Mystery sprechen kann. Ne?
Genau, und da hätte man ja diese Brandlegung da. Die hätte man ja tatsächlich dann irgendwie auch als Basis dafür nehmen können.
Guck mal, wir haben die Serie gefixt. Also theoretisch.
Ja, natürlich, easy. Das hatte ich ja irgendwann mal so um 2 Uhr nachts mal angesprochen.
Ja. War ich nicht mehr ganz aufnahmefähig, aber ja. Ja, ich find's gut. Genau so könnte man es machen.
Kommen die besten Ideen, ne? Also ich glaube, dann mache ich noch einen Recut von dem Ding.
Ja, das wäre durchaus möglich. Ja.
Komm, wir spannen noch Sebastian von Last Geek Tonight mit ein und dann haben wir hinterher die perfekte, wie nennen wir es dann? Final Cut?
Den Ultimate Cut.
Oder so, ja, genau.
Das Problem ist das, was der Serie bisher tatsächlich auch ein wenig fehlt, die Action, die kriegen wir halt nicht her, weil die ist teuer.
Ja, weil ich hoffe mal, die kommt jetzt dann in der zweiten Hälfte, so wurde es ja irgendwie angekündigt. Aber gut, lass uns mal kurz noch in Folge 3 einsteigen. Also, du hast ja noch ein paar Schlaglichter da offen.
Schlaglicht Nummer 1, eine brennende Festung. Sowohl Schlag als auch Licht.
Ja, und heiß und Explosionen und...
Genau. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich meine, gut, die Kritik hat, glaube ich, schon so gut wie jeder, der die Folge gesehen hat, geäußert, dass es doch ein bisschen sehr unnötig ist, da so einen kompletten Clan von Machtnutzerinnen über so einen simplen Brand von ihrem Kloster da sterben zu lassen. Aber, naja.
Gut, ich meine, es wurde ja schon gemutmaßt, dass da noch mehr hintersteckt, was ja wahrscheinlich ist. Also es wäre ja zu simpel, jetzt zu behaupten, die sind jetzt alle umgekommen, weil da an Rauchvergiftung gestorben sind, weil Sol und Osha sind ja unbeschadet durch den Raum gekommen, als sie dann da sich auf der Flucht befanden. Deshalb wird ja vermutet, zumindest habe ich so gehört, dass die Hexen möglicherweise durch ein Machtritual dann umgekommen sind, was auch diesen Schrei erklären würde. Möglicherweise hat der dunkle Meister das eingeführt, wer auch immer das ist, dieser Sith, den wir da am Ende der Folge 4 sehen.
Ist er denn ein Sith?
Ja, das ist ja die Frage.
Ist es vielleicht einfach die erste männliche Nachtschwester?
Nachtbruder haben wir doch schon.
Ja, aber die sind ja nicht machtbegabt eigentlich.
Aber vielleicht ist es auch Manuel Neuer.
Genau, der Krake.
Ja, gut. Nein, also wird ja vermutet, dass der da was mit zu tun haben könnte, dass möglicherweise eine der Mütter, die ja die Sith ist oder der Sith ist, wie auch immer man es jetzt definieren will, und dass da irgendwie noch was kommen wird, weil zum Beispiel Mutter Coral sieht man ja gar nicht in dieser Szene. Alle anderen liegen ja tot auf dem Boden.
Ja. Oder der ist genauso ferngesteuert wie
Marok.
Ja, genau.
Ja, das hatte ich ja auch schon vermutet, weil die Spekulation ist ja gerade, auch aufgrund der vierten Folge, dass dieser Sith-Meister, den Osha da dient, möglicherweise dieser Quimir ist, der Apotheker, von dem du sprachst. Und das könnte ja durchaus sein, obwohl ich das jetzt zu einfach fände, deshalb war meine These ja auch schon längst, dass der Quimir in diesem Fall von jemandem ferngesteuert wird, durch Hexenmagie oder ja, Fäden ziehen sozusagen, weil die Macht wurde ja schon als Faden oder Thread im Englischen bezeichnet in der dritten Folge und dass da möglicherweise jemand wortwörtlich den Strippenzieher spielt.
Mir fällt nur gerade auf, ist nicht die Rüstung und der Helm von Marok nicht so gut wie der gleiche wie von ihrem komischen Meister da?
Ja, wenn diese komische Zahnreihe nicht wäre.
Aber ansonsten ähneln die sich doch sehr, sehr stark, oder?
Ja, schon. Hast du die Namen eigentlich gehört, die dem Typen gegeben wurden?
Nein, wieso? Welche?
Smilo Ren.
Oh Gott. Oh mein Gott.
Oder Darth Teeth.
Schlimm. The Master. Naja.
Ja, ja.
Oder nee, der hat so ein bisschen so einen Helm wie einer von den Rittern von Ren, finde ich.
Ja, ja, ja. Du hast nicht unrecht, ja. Also von daher, Smilo Ren ist gar nicht so weit hergeholt, würde ich sagen.
Smilo Ren, Alter. Eieiei.
Ja gut, aber komm, hier, jetzt der Elefant im Raum. Wie sieht's aus mit dem Hexenclan an sich, was uns da so präsentiert wird? Was die Macht angeht, was die Entstehung der beiden Zwillinge angeht.
Also zum einen fühlte ich mich sehr an Doofen Schmelz, Fiesern ist unser Motto. Oder auch an Der Schatz des Holländers aus SpongeBob erinnert.
Ah ja.
Bei ihrem Singsang da.
Ja, ja.
Auf Englisch war es nicht so schlimm, aber auf Deutsch klang das extrem lächerlich.
The power of many.
Ja, aber auf Deutsch klang es noch schlimmer.
Wer ist Money?
Genau. Nee, also auf Deutsch klang das übel. Muss man ganz ehrlich sagen, also.
Ja, ich hatte ja bei Thilo im Podcast schon gesagt, ich habe mich meiner Katze zugewendet und gesagt, oh, they sing now.
Oh ja.
Ja, es war schon irgendwie hart cringe, oder?
Ja. Und gemessen an den Reaktionen in gewissen Filmmedien, der Namen ich jetzt nicht nennen möchte, war die Folge eine sehr erfolgreiche Marketingmaßnahme in Richtung Regenbogenfraktion.
Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also es war jetzt casual-mäßig, also wenn ich jetzt in der Folge drin bleibe sozusagen,
ja,
also im Medium selber, werkimmanent, wie ich eben schon sagte, dann fand ich es jetzt gar nicht so schlimm. Obwohl, wenn man wahrscheinlich in dieser Szene aktiv ist und sich da engagiert und sich damit auskennt, dann weiß man wahrscheinlich irgendwie, welche Sachen zu interpretieren. Also dieser, ja, so Code quasi, der dann da benutzt wird. Zum Beispiel wurde ja auch kritisiert, dass eben, wie wir ja gerade schon besprochen hatten, am Ende der Folge alle Mütter tot sind oder alle Frauen, die da leben. Und dass das ja auch so ein Klischee ist, was ja queeren Minderheiten immer angedichtet wird, dass sie eben ja repräsentiert werden, aber dann eben auch sterben oder unterdrückt werden und sowas.
Hm.
Und dass das ja auch so ein Problem der Representation ist. Aber ich kenne mich da zu wenig aus, um da wirklich qualifiziert was drüber sagen zu können. Ich habe das nur bei anderen, auch queeren YouTubern und so weiter schon gesehen, beziehungsweise gehört, dass die das kritisiert haben.
Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Mir wäre es jetzt auch in der Folge selbst nicht großartig aufgefallen.
Nö, ich fand es auch total in Ordnung, wie es dargestellt wurde. Es war halt natürlich und es war jetzt auch nicht so, dass es irgendwie der Plot der Folge an sich war, weil es ging ja tatsächlich eher darum, wie das Verhältnis zum Jedi-Orden war und wie man die Kinder erziehen sollte und ob sie das wollen oder nicht. Das fand ich dann nämlich schon wieder einen viel interessanteren Plot. Also wenn ihr das gerne nochmal ausführlich besprochen hören möchtet, dann müsst ihr euch die Folge, ich glaube es ist 98 von Antenne Alderaan anhören. Da habe ich das mit Thilo ausgiebig diskutiert und auch was das Verhältnis der Jedi und der anderen Machtnutzergruppen angeht. So wie dieses Negativklischee der Jedi, vor allem auch im Fandom, dass sie eben rumlaufen und Kinder klauen und gegen ihren Willen in den Orden aufnehmen.
Ja gut, aber das gab's ja im EU auch schon riesig mit hier Baby Ludi und so.
Ja, richtig, aber es war halt nie wahr.
Würdest du sagen?
Ja, schon, würde ich sagen. Also ich meine, wenn wir jetzt nur vom Kanon ausgehen und von den Filmen und so weiter, dann sieht man ja in den Filmen und Serien alleine eigentlich nur gegenteilige Beispiele. Zum Beispiel.
Ja, gut, im EU halt nicht.
Ja, obwohl, also man sieht ja zum Beispiel schon Anakin alleine. Er war 8 oder 9 Jahre alt und sollte überhaupt nicht ausgebildet werden.
Ja.
Dann Ahsoka durfte ohne Repressalien den Jedi-Orden verlassen am Ende von The Clone Wars.
Gut.
In der Serie selber, in Acolyte selber, Osha, wir treffen Osha, die früher ein Padawan war, auch sie durfte unbehelligt gehen. Und in der Folge, die es jetzt hier betrifft, sieht man ja auch, die Jedi haben niemanden gezwungen, die Kinder erstens herzugeben oder sie gewaltsam mitgenommen. Und sie haben beide Kinder vor die Wahl gestellt und sie haben auch akzeptiert, dass Mei offensichtlich nicht wollte. So, und die Eltern hätten jederzeit Nein sagen dürfen. Und ich meine mich auch daran zu erinnern, in der Clone Wars Folge, wo es um diesen kleinen Rodianer ging, da war es ja eher.
Du meinst mit den 4 Kindern für Sidious damals, oder? Die dann auf Mustafa endete.
Ja, genau, richtig. Das war ja auch eher so eine Rettungsaktion noch dabei.
Ja,
und bei Ahsoka selber, um jetzt mal eben noch Tales of the Jedi, beziehungsweise Geschichten der Jedi anzusprechen, auch Ahsoka hat ja ähnlich wie Sol und Osha in der Folge Ähnliches erlebt, dass sie eben unangenehm in Anführungszeichen aus ihrer Gemeinschaft herausstach und der Gemeinschaft bewusst war, okay, dieses Kind kann nicht bei uns aufwachsen, weil es uns in Gefahr bringt oder weil es eben so heraussticht und so weiter, sodass sie dann eben mit Plo Koon zum Jedi-Tempel aufgebrochen ist.
Ja.
Also, wie gesagt, ich brauche nur in den Kanon gucken und ich sehe keine Hinweise darauf, dass die Jedi gegen den Willen von Eltern oder Kindern Leute verschleppt und ausgebildet haben.
Ja, gut.
Ja, natürlich. Ja, man kann natürlich jetzt die Klammer aufmachen und sagen, ja, im erweiterten Universum hat es auch andere Fälle gegeben. Ja, klar, natürlich. Warum auch nicht? Ja, sicherlich gab es immer mal Individuen oder bestimmte Leute oder auch Phasen in der Geschichte, die dann eben diese schlechten Ausprägungen gehabt haben, die eben natürlich diese Gerüchte auch anheizen. Aber offensichtlich gehört es nicht dazu, zur üblichen Praxis, dass die Jedi einfach rumlaufen und Kinder klauen. Punkt.
Na gut, ja.
So, Rant vorbei.
Ja, aber wie gesagt, also zu Folge 3, da stört mich eigentlich nicht mal die Folge selbst, sondern eher das, was die Rezensenten daraus machen.
Ja, ist okay. Lass uns, bevor wir gleich an die Kritik gehen, noch kurz Folge 4 besprechen.
Oh ja.
Geht ja wahrscheinlich schnell, weil sie so kurz war.
Ja, der Wookie sieht inzwischen ein bisschen besser aus als in Folge 3.
Ich finde immer noch krass, dass der ja eine Glatze rasiert hat, ne?
Auch das. Aber ich finde halt vor allem, also in Folge 3 sah der Wookie irgendwie aus wie so ein schlechter Furry.
Ja, er wirkte auch etwas klein, hatte ich ja gesagt.
Auch das.
In dieser Vorblende oder Überblende am Ende von Folge 2.
Ich finde auch die Beschreibung, die sie da auf dem Planeten geben, groß und haarig, finde ich auch sehr, sehr treffend.
Ja. Also. Ja gut, ich meine, da gibt es in Star Wars mehr von. Also große, haarige Wesen.
Ja.
Gibt auch ein paar unbehaarte Wesen, aber ja, lassen wir das.
Ja, redest du jetzt von Bith oder was?
Bith.
Bith.
Nee, ich meinte jetzt eher der Rancor oder so.
Auch der,
oder ja. Jabba, die sind ja nicht behaart.
Ja, oder der Exogott.
Oh ja, richtig, das ist eins der größten Lebewesen, ne?
Mhm.
Obwohl, sind eigentlich die Purgils größer als die Exogorten?
Würde ich fast anzweifeln. Also ich glaube, das Exemplar, was wir da in Episode 5 sehen, ist ja, wie viel, 300 Meter lang oder so?
Ja, bestimmt.
Ja.
Ja, müsste man mal rausfinden. Naja, okay, ja, Folge 4, erzähl mal.
Folge 4, ja, sie war sehr kurz.
Das hatten wir schon kurz erwähnt, ja.
Ja, kurz. Müssen wir über Kia die Munde reden oder schweigen wir ihn einfach tot?
Ich glaube, da können wir gleich bei der Kritik drauf eingehen.
Ja, wobei, gut, das sehe ich noch irgendwie ein, dass man den da irgendwie unterbringen möchte. Hätte es jetzt nicht gebraucht, aber, ne? Dann, ja, dieses ganze Dschungelzeug war echt sehr, sehr schön inszeniert, kann man schon sagen.
Du meinst jetzt, wo sie durch den Dschungel gestapft sind?
Ja, ja, genau, der Dschungel war echt ganz schön gemacht, also gerade mit dem Orange-Kontrast.
Ja, okay. Wie fandest du das auf diesem Bergpfad, den sie da entlang gedackelt sind?
Was meinst du speziell?
Sie laufen doch da im Gänsemarsch an so einem Berghang entlang.
Ja, und?
Okay.
Ja, habe ich jetzt nichts dagegen. Wieso?
Also mich hat da so ein bisschen rausgerissen, dass das alles so komisch zusammengebaut war jetzt. Es sah optisch halt komisch aus.
Warst du schon mal im Gebirge?
Nein, ich meine jetzt, man konnte irgendwie erkennen, dass sie das zusammengestückelt haben. Also da, wo sie von dieser Klippe runterschauen in den Wald und wie sie dann auch oben an diesem Hang stehen, wo sie da den Pfad entlang gehen und dann eben ja auf diesen Abstieg zum Wald herunterschauen.
Ja, du meinst das klassische Rückprojektionssyndrom?
Weiß nicht. Also es sah für mich jetzt nicht sehr natürlich aus. Und ich muss sagen, das hatte ich dir schon am Telefon gesagt, dass diese Hütte und dieser Wald um die Hütte herum mir alles so vorkam wie auf so einer Soundstage, wo man ja wie beim klassischen Star Trek Next Generation einfach irgendwelche Vegetation hingepflanzt hat und dann eben ja das bei der nächsten oder übernächsten Folge wiederverwenden kann.
Aber da, ich dachte, das sind Außenaufnahmen.
Naja, eben nicht. Also das auf dem Berg und den Klippen, ja. Das wurde auf einer Insel gedreht, ich habe den Namen vergessen, Madeira war es jedenfalls nicht, aber sie klang so ähnlich wie Madeira. Und das, was im Dschungel selber gespielt hat, das war meiner Meinung nach keine echte Vegetation, also zumindest keine im Wald.
Okay.
Fandest du nicht?
Ach, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendein Dschungel ist, also nur halt sehr, sehr poppig ausgeleuchtet.
Ja, yes. Sehr gelb, gut. Ja.
Ja, ich meine, wie gesagt, ich fand sie schlecht, es war auch mal was Neues. Mhm. So einen schönen Sonnenuntergang hast du ja eher selten, dass der dann auch wirklich durchgehend präsent ist im Bild und auch tatsächlich die Farbgebung ändert.
Ja.
Deswegen, das war tatsächlich mal optisch was Neues, finde ich, für Star Wars.
Und die Symbolik war wieder stark mit ihnen.
Oh ja. Boah, das hat mich hart abgefuckt übrigens. Es ist noch gut, was in hier.
Ja, Herr Frodo. Ach nee.
Also musste das sein.
Ja, vor allem, ich fand's auch
warum, cringe. Warum muss eigentlich immer irgendwas Gutes in den Leuten sein? Kann man nicht mal irgendwie so zu den klassischen wir machen sie fertig Stories übergehen?
Ja, schon. Aber lass uns mal kurz noch eben beim Ende der Folge bleiben. Also, May hat dann einen plötzlichen Sinneswandel und läuft dann zur Hütte von Kelnaka.
Mhm.
Und was findet sie da?
Einen toten Wookie.
Ja. Mal eben totgemessert, wollte ich schon sagen. Nee, totgesäbelt, lichtgesäbelt.
Genau.
War auch underwhelming, oder?
Naja, hast du weniger Kosten für den Wookie-Darsteller.
Aber bei 180 Millionen?
Ja. Wollen wir wirklich in dieses Rabbit Hole hineinsteigen?
Ja, das schwebt halt wie so ein böses Omen immer über dieser Serie, weil es sieht halt so vieles so billig aus, sag ich mal.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein großer Teil der Jedi-Kostüme von unseren Freunden von der Rebel Legion nicht abgenommen werden würde.
Möglich. obwohl, dann ändern sie ja die Richtlinien, weil es ja jetzt offiziell ist, ne? Ach ja.
Wobei ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese High Republic-Ästhetik, die sie ja durchaus transportieren wollen, dass die schon extrem künstlich und extrem nach, ich sag mal, Plastik aussieht.
Ja, lass uns da gleich nochmal drauf eingehen. Lass uns mal kurz bitte jetzt bei dieser Szene bleiben.
Wieso schieben wir eigentlich alles ans Ende? Wir vergessen eh die Hälfte.
Nein, ich weiß das noch. Es hat ja alles damit zu tun.
Na dann.
Ja, also sie findet den toten Wookie.
Denkt sich, oh Scheiße, jetzt stehe ich schon wieder als die Mörderin da.
Und dann draußen bauen sich die Jedi auf in einer Reihe. Halt, Polizei, komm raus, mit erhobenen Händen.
Genau, wo wir wieder bei der Krimiserie werden. Also ich muss sagen, irgendwie so die langweiligsten Elemente von Krimis, die kommen vor.
Ja, schon. Ja, und dann ist auf einmal das Licht weg.
Ja, futsch.
Ja, ist weg.
Ja, das schöne orange Licht.
Futsch.
Das wäre doch echt perfekte Ausleuchtung gewesen für den Kampf.
Weg.
Der jetzt folgt, oder?
Und dann kommt Mary Poppins. Ach nee.
Ja, sah ein bisschen billig aus, ne? Irgendwie so ein langsames, musikalisch untermaltes Heranschreiten mit entsprechend schweren Foley-Effekts für die Schritte. Hätte es auch getan.
Also ich hatte jetzt schon den besseren Pitch dafür, wie man diese Szene hätte inszenieren
statt
können.
Irgendwie, also, statt irgendwie Fäden ziehen. Ja, oder so darf Malgus da reinspringen. Das wäre auch gut.
Ja, ich hätte es jetzt, um die Szene gar nicht so sehr zu ändern, hätte ich es jetzt ganz gut gefunden, wenn man das Ganze ein bisschen mehr mit Bodenhaftung gemacht hätte, um es mal so auszudrücken.
Also heranschreiten.
Ja, so in der Art. Also mein Vorschlag wäre, May schaut da aus dem Fenster, während die Jedi sie auffordern, herauszukommen. Und während Osha dann von hinten der Szene zuschaut, sieht man dann, dass Soul irgendwas spürt. Zieht das Gesicht kraus und packt sich so vielsagend an den Kopf, wie man das ja aus anderen Star Wars Produktionen kennt. Und dreht sich dann im, nachdem der Schatten über die Landschaft gefallen ist, um, ja, schaut dann zu Osha, die ihn fragend anschaut, und hinter Osha wird dann auf einmal ein rotes Lichtschwert im Schatten in der Dunkelheit aktiviert. Ja.
Ja, aber das hatten wir ja schon mal.
Ja, aber das wäre doch viel geiler gewesen als der Sith Mary Poppins, der da runtergleitet wie Dooku in Clone Wars, also der Zeichentrickserie.
Dann hätte ich aber lieber, dann hätte ich lieber die Superheldenlandung gewollt.
Ja, okay, das hätte dann zu dem besser gepasst, was da hinterher passiert, aber ja.
Ja, genau so Malgus-Style, genau das, was hinterher passiert, kombiniert mit der Superheldenlandung. So einmal so, zack, hier bin ich.
Ja, genau, und dann passiert natürlich das, was man schon erwartet hat, die Jedi stürmen wie aufgeschreckte Hühner auf den los.
Wüsste, die stürmen noch gar nicht, die bleiben noch erstmal stehen und ziehen ihre Richtschwerter.
Genau, und dann stürmen sie los und werden dann weggeblasen.
Ja, so richtig am Stürmen sind die jetzt nicht.
Ja gut, sie schreiten gemächliche Schrittes in einer Reihe auf sie zu.
Ich wollte gerade sagen, also da stürmen ist da nichts.
Ja.
Ist ja High Republic, die brauchen ja, die sollen ja würdevoll sein.
Ja, okay. Ja gut, okay, also die Folge war anscheinend auch nicht dein Favorit, wie es aussieht.
Ich habe sie so nebenbei mit einem Auge gesehen, muss ich gestehen, und ich habe es nicht bereut. Also es ist mal wieder sehr, sehr wenig passiert.
Ja, genau.
Sie haben mal wieder eine halbe Stunde gebraucht für etwas, was in einem Film in 5 Minuten passieren würde.
Ja, also ich glaube, die Kritik, die wir jetzt so an dem Plot haben, an der Handlung an sich, ist tatsächlich eher das Wie und nicht das Was. Das habe ich ja schon mehrfach dir auch geschrieben. Die Ideen sind ja alle da drin, aber man hätte sie alle viel spannender und wertiger umsetzen können. Was uns jetzt mal direkt zur Kritik bringt, die wir ja schon ans Ende geschoben hatten. Max, du wolltest ja eben einen Rundumschlag machen, was so das Marketing drumherum angeht, was die Produktion angeht und so weiter. Dann hau mal raus. Ich habe da ja schon zu anderen Gelegenheiten was zugesagt. Und wir werden mit Sicherheit auch noch, wenn die Staffel durch ist, nochmal darauf zu sprechen kommen mit ein paar Experten.
Ja, das Marketing, wie gesagt, Mystery-Serie, Krimiserie, ich merke da noch nichts davon. Es sind schon 4 Folgen vergangen. Es ist auch das, was ich solo eigentlich hauptsächlich vorwerfe. Es war als Haste-Movie angekündigt und die Sachen bestanden aus, wir gehen rein, wir gehen raus.
Ja, da hatte die Folge von Mandalorian, wo sie das Gefängnisschiff geradet haben, noch mehr von Heast als Solo. Ja,
ja, ganz im Ernst, also. Ja. Ich meine, ich erwarte jetzt kein Ocean's 15 oder wie auch immer.
13.
Ja, ich, das wäre. Ja,
es gab
ja,
mehrere dieser Filme, ja.
11, 12, 13 und 8 gab es, ja.
Ja, genau.
Sie können genauso gut zählen wie Microsoft.
Ja, genau. Ja, also das Marketing war offensichtlich ein Problem.
Ein riesiges Problem. Also das Ding wird halt als etwas vermarktet, was es nicht ist. Hm. Wie gesagt, gleiches Problem hatte ich mit Solo. Und das war eigentlich mein Hauptproblem mit dem Film, den ich ansonsten eigentlich gar nicht schlecht fand.
Ja, netter kleiner Film, aber...
Genau. Hm. Es wird halt einfach als etwas dargestellt, was es nicht ist. Objektiverweise. Dann, ja, das Budget.
Der Elefant im Raum.
Wie viel hat Ahsoka nochmal gekostet? Es waren 120 Millionen, glaube ich, ne?
Weniger auf jeden Fall, ja.
Und wir sehen in Ahsoka eigentlich in jeder Folge irgendwas Teures.
Ja.
Sei es CGI, sei es also irgendwelche Raumschlachten und ähnliches. Das ist ja teuer, das ist ja wirklich teuer. Da brauchst du deine ganzen CGI-Artists und die haben da hunderte bis tausende Arbeitsstunden und werden unterbezahlt und kosten trotzdem extrem viel, wie man das so kennt. Ja, und schieben Crunchtime und hast du nicht gesehen? Das ist ja das Teure. Und davon haben wir bisher noch nichts gesehen.
Ja, also ich glaube auch, dass CGI hielt sich größtenteils in Grenzen.
Weil, also was kostet da 180 Millionen?
Ja, also CGI kann es nicht gewesen sein. Ich habe übrigens gehört, dass man übrigens aus Kostengründen nicht im Volume gedreht hat.
Was?
Ja, ja.
Mit wie?
Ja, ja.
Außenaufnahmen sind noch viel teurer.
Ich glaube, in irgendeinem Interview hat Leslie Headland gesagt, es wäre teurer gewesen, im Volume zu drehen, als tatsächlich on Location.
Ja, aber auch Außenaufnahmen kosten immer deutlich mehr.
Anscheinend hier nicht. Warum auch immer. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß auch leider die Quelle nicht, aber ich habe es gehört. Wir werden es mal überprüfen in einer der nächsten Besprechungen.
Okay, wundert mich jetzt schon ein bisschen.
Dann kam ja noch dazu, die Autorin der vierten Folge, Claire Kiechel, hat auf Twitter bzw. X sich ja den Fragen der Fans gestellt und hat dann aufgrund der vielen negativen Reaktionen tatsächlich ihr Account dann auf privat gestellt.
Oh.
Deshalb kann man es jetzt leider nicht mehr nachlesen, aber sie hat dann zum Beispiel gesagt, dass der Wookiee-Kampf gestrichen wurde, einmal aus Plotgründen, weil das die Perspektive gebrochen hätte, wo ich auch nicht wirklich mit einverstanden bin, weil man hat bisher noch keine wirklichen Perspektiven gehabt, zumindest wurde es filmisch nicht so inszeniert.
Auch das hätte man übrigens dann wieder mit der Rückblende machen können.
Richtig. Und zweitens.
Wobei Psychometrie bei Leichen ist immer so Sache gewesen, ne?
Ja, aber zweitens, Budgetgründe haben dafür gesorgt, dass der Kelnacker-Kampf nicht gezeigt wurde.
Was machen die mit dem Geld?
Ja, das frage ich mich halt auch.
Also.
Genau, und dann kommt halt diese Optik dazu, die du gerade schon angesprochen hattest eben. Diese Ästhetik, die da bemüht wird.
Das ist diese typische High Republic-Ästhetik.
Diese Kostüme, teilweise auch das Make-up, insbesondere von Torben in Folge 2, dann aber eben auch diese Jedi-Roben, die so steif wirken, als ob sie eben wirklich vom Jedi-Kostüm-Club gekommen wären, der eben noch ein bisschen üben muss, bis er die perfekte Rüstung hinkriegt. Also
ja gut, das ist diese High Republic-Ästhetik mit diesen blendend weißen Roben.
Die Ästhetik ist ja völlig in Ordnung, aber das Aussehen ist halt das Problem. Es wirkt alles irgendwie nicht echt, was Andor deutlich besser hingekriegt hat, finde ich.
Ja gut, da ist halt auch alles irgendwie schmutzig, ne?
Ja, aber genau das ist ja irgendwie die Sache. Selbst dieser Jedi-Tempel und die Jedi auf diesem, ich habe den Namen immer schon wieder vergessen, Brendok oder wie hieß der Planet?
Keine Ahnung.
Die sehen ja, obwohl diese Stadt, also Ferrix von Andor, obwohl die ja irgendwie dreckig ist, wirken alle Leute, die da rumlaufen, irgendwie sauber. Also es passt irgendwie nicht so richtig zusammen und dann so ein paar Entscheidungen, die da eben, was die Requisite angeht und so weiter getroffen wurden, das ist alles irgendwie so Fanfiction-y, also
Fanfilm und ich glaube, jeder Fanfilm schaut besser aus.
Ja, ich meine, Folge 3 hatte zumindest, was in der Festung stattgefunden hat, man kann ja jetzt über die Handlung denken, was man will, das fand ich schon eigentlich optisch ganz okay. Also die Hexen hatten glaubwürdige Gewänder und Roben an, dieses Alltagsleben in der Festung wirkte auf mich doch relativ glaubwürdig, glaubwürdiger als alles andere, was ich gesehen habe.
Ich habe das Gefühl, sie haben so ein bisschen ein Problem mit der Post-Production von Außenaufnahmen.
Ja, mag sein. Ja, und dann, wie gesagt, dieser Eindruck, dass man eben auf Kofa auf einer Soundstage war, das ist irgendwie alles nicht rund.
Ich meine, normalerweise wird da überall irgendwie noch ein fetter Filter drüber gelegt, dass eben dieser Effekt des Neuseins und dieser Effekt des, ja, gerade ausgepackt Seins, dass der halt wegfällt, so bei Außenaufnahmen. Und das fehlt so ein bisschen. Innenaufnahmen kriegen sie ja gut hin.
Ja, ich finde auch die Aufnahmen im Jedi-Tempel, die sehen alle ordentlich aus. Und auch, dass da ein bisschen was los ist, dass da verschiedene Leute rumlaufen, dass da Betrieb ist, dass da auch mal unterschiedliche Spezies im Hintergrund rumlaufen. Ja, es wurde das erste Mal ein Live-Action-Selkath gezeigt. Das ist ja alles schön und gut. Da fällt dann allerdings, was gezeigt wird, der Plot wieder ein bisschen negativ auf. Ja, es ist noch Gutes in ihr, Herr Frodo, Osha.
Ach Gott, also ganz im Ernst. Also ich bleib dabei, warum kann man nicht einfach mal ganz klassisch gut gegen böse? Niemand muss irgendwie gerettet werden.
Ja.
Irgendwer ist einfach mal nicht zu retten, so.
Ja, finde ich auch. Also ich, das ist auch noch so ein Problem des Marketings und der Besprechung drumherum, dass ja immer gesagt wird, also Leslie Headland hat ja gesagt, wir wollen die Geschichte aus Sicht eines Sith zeigen oder aus der Darksider-Perspektive zumindest. Und ja, dann ist ja dieser Satz, den Mutter Anisea schon im Trailer gesagt hat, ja, es geht darum, wer Macht hat und wer sie benutzen darf, der ja in der Folge nochmal komplett anders kontextualisiert ist. Was dann alles so ein bisschen dazu führt, dass man irgendwie den Eindruck kriegt, dass man Sympathie mit dem absolut Bösen, was ja die Sith eigentlich sind oder sein sollen in der ursprünglichen Auslegung von George Lucas, und die Jedi eben dem entgegenstehen, ja, auch wenn sie sich haben eben ausboten lassen in den Prequels beziehungsweise durch die Sith, ja.
Ja.
Dass die Jedi immer dann, also das ist ja auch diese komische Häme, die dann da entgegenschlägt, ja, wie das auch, was ich eben ja schon sagte mit dem, dass die Kinder klauen, ja, dass die Jedi eigentlich too good to be true sind, dass die Leute ja wollen, dass die Jedi fallen irgendwie, habe ich den Eindruck.
Ja, ja.
Also die Fans, die sagen, ja, die Jedi, ja, das sind ja auch Pretender, Bigots oder wie auch immer man das nennen will, dass die eben, ja, dass sie eben doch die Bösen sind in Star Wars. Und das ist ja eigentlich fatal, oder?
Durchaus. Was mir übrigens nebenbei auch noch aufgefallen ist, weil ich ja gerade hier den vor einem Monat auf Deutsch erschienenen Roman Die Inquisitorin lese.
Naja, hat sie mir von erzählt.
Kann es sein, dass wir irgendwie in den letzten Jahren an Star Wars Content extrem viel Coming of Age kriegen?
Ja.
Also jetzt hier schon. Auch schon wieder, ne?
Ja gut, ich meine, wir hatten ja hier Servants of the Empire, hier Ser Leonis zum Beispiel, dann hatten wir Young Jedi Adventures, ist ja auch Coming of Age, wenn du so willst, dann hatten
wir... Ja, ich meine jetzt auch hier jetzt in der letzten Acolyte-Folge so, ja, ich hoffe, ich kann ihren Erwartungen gerecht werden.
Jackie, meinst du?
Ja, genau.
Mhm. Ja, es ist alles irgendwie...
Ist das der Disney-Effekt?
Ja, also eine Kritik, kannst du jetzt mal sagen, wie du die findest, wurde ja geäußert, dass manche Leute gesagt haben, es sieht aus wie eine CW-Show. Also, weißt ja, was das ist, oder?
Also, was? CW, ne?
Supernatural, Vampire Diaries.
Oh Gott.
Diese ganzen Sachen.
Inwiefern?
Oder Arrow, Flash.
Optisch oder inhaltlich?
Ja, also im Kompletten.
Achso. Ja, doch. Also Vampire Diaries hätte ich jetzt nicht drinnen wiedererkannt, aber ja.
Aber es ist auch eine CW-Show. Ja, aber hier Flash, Supergirl, wie gesagt, Arrow und diese ganzen Shows, die da in ähnlichen Produktionsfahrwassern.
Weißt du, was der Unterschied zu Flash und Arrow ist?
Das Budget.
Genau, bei denen kosten halt 2 bis 3 Staffeln so viel wie hier 8 Folgen.
Ja, das ist richtig. Ja, aber das ist... Also seitdem ich diese Kritik gehört habe, da finde ich schon, dass die irgendwie zutreffend ist.
Ja, kann man jetzt nicht leugnen.
Naja gut, okay, dann lass uns mal so langsam auch Richtung Ende schreiten. Was wäre denn so dein größter Kritikpunkt bisher?
Das Marketing.
Führen Sie bitte aus.
Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, es ist nicht das drin, was draufsteht.
Okay.
Es ist einfach eine komplette Täuschung.
Und was hat dir bisher am besten gefallen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Schweigen im Walde.
Ich weiß nicht. ich kann nicht viel damit anfangen, muss ich echt sagen. Also, es ist halt bestenfalls Mittelmaß.
Ja.
Wenn man so will, vielleicht nur das Worldbuilding, aber.
Okay. Ja, ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Ja, also ich finde auch, das ist ja auch noch so ein Problem, dass ja jetzt in dieser ganzen Diskussion um die Serie drumherum und das Downvoten oder Reviewen auf Rotten Tomatoes oder so angeht, dass ja behauptet wird, die Serie will nicht gemocht werden. Es gibt mit Sicherheit einen Teil der Leute, die das auch tatsächlich so sehen, die auch der Serie überhaupt gar keine Chance geben. Aber wir versuchen ja schon irgendwie da auch fair zu bleiben, auch wenn unsere Kritik hart ist, aber zumindest immer auch sowohl die positiven als auch die negativen Seiten zu beleuchten.
Wie gesagt, also es ist halt bestenfalls Mittelmaß.
Ja, und das ist ja das Problem bei dem Ganzen, weil es ist halt Star Wars und Star Wars ist eins der drei größten Multimedia-Franchises weltweit, neben Hello Kitty und Pokémon. Und man will doch eigentlich, weil es eben so alt ist, fast 50 Jahre, und weil es eben so groß ist und weil es so viele Leute so geprägt hat, wollen wir doch eigentlich, dass es gut und erfolgreich ist.
Ich wollte es gerade fragen, wo ist Marvel?
Ja, Marvel kommt erst danach tatsächlich.
Ach so.
Ist ein Runner-up, glaube ich.
Aber ja. Kitty?
Ja, aber man, es gibt ja diesen Spruch, niemand hasst Star Wars so sehr wie Star Wars-Fans.
Ja, aber ganz im Ernst, also.
Ja, aber ich finde das eben auch falsch.
Was wir hier geboten kriegen, ist halt auch einfach nicht gut.
Es ja, ist, eben.
Es ist vorhanden so.
Ja, eben. Man, ja, ich möchte es doch mögen, aber es macht es mir halt schwer.
Und ich möchte nochmal ganz klar sagen, ich erinnere mich noch relativ gut, in einem Podcast letztes Jahr habe ich noch, ich glaube, das war der mit Paula, habe ich das noch, sogar noch gesagt, dass mich Acolyte eigentlich von dem, was man bis dahin so davon gehört hat, eigentlich relativ positiv stimmt.
Hm. Ja, das hast du mal gesagt, ich erinnere mich.
Mhm. Aber irgendwie hat es das nicht so wirklich geschafft.
Ja, es ist so frustrierend, ich sagte es ja schon. Die Ausführung ist halt irgendwie so amateurmäßig oder eben nicht, ja, noch nicht ausgegoren, also so wie ein First Draft, das dann einfach verfilmt wurde. Ja, es wurden Ideen zusammengeworfen, wo jemand mit einer guten Schreibe oder mit einem guten Gespür für Plot nochmal hätte drüber gehen müssen, um das Ganze glatt zu bügeln und eben, hier, guck mal, wir haben eben schon innerhalb von 2 Minuten die Story so rearrangiert, dass man sie hätte wirklich als Murder Mystery bezeichnen können. Es ist einfach nur frustrierend, oder?
Ja, völlig.
Ja. Gut, eine Sache, die steht auch noch wie so ein zweiter Elefant im Raum, die ist natürlich jetzt meiner Meinung nach auf den amerikanischen Kulturraum ein bisschen begrenzt, ist ja diese ganze Diskussion um Racism, also Rassismus, und dass ja die Leute das nicht mögen, angeblich, weil es halt woke, weil es divers und eben eine Frau im Fokus steht. Also, ne? Aber das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Oder ist dir das irgendwie aufgefallen hier in der internationalen Debatte?
Ich meine, gut, dass eine Frau im Fokus steht, ist seit der Disney-Übernahme die Regel.
Ja?
Finde ich jetzt ja schon, durchaus schon, ja. Also abgesehen von jetzt vielleicht Jedi Fallen Order.
Ja.
Und Solo, weil es da halt der Namensgeber ist.
Ja, das ist richtig.
Aber ansonsten, ach so, ja gut, und vielleicht noch Mandalorian, okay.
Ja, aber selbst da haben wir ja Bo-Katan auch zunehmend in der Protagonistinnenrolle.
Wahrscheinlich sogar noch mehr als bisher, ja genau.
Ja, mal sehen, wie es da weitergeht, aber ja.
Ja.
Also ja, ich habe tatsächlich den Eindruck gehabt, dass alle Besprechungen, die ich hier so international wahrgenommen habe, also insbesondere hier auch im deutschen Sprachraum, dass da vor allem die Filmtechnik, also das Handwerkliche, die Story an sich und so weiter kritisiert wurde, aber nicht, es niemals wirklich darum ging, also bei berechtigter Kritik jetzt, nicht bei pauschaler Woke-Kritik, ne, dieses der übliche Anwurf, der da ja immer kommt, ja, das lassen wir mal links liegen. Ja, den gibt es, klar, ist halt unangenehm, dass das immer wieder kommt, aber es war halt nie, die berechtigte Kritik wurde halt immer dran geäußert, dass es handwerklich Probleme gab auf sehr vielen Ebenen.
Ja, wobei witzigerweise, das hatte ich ja schon häufiger auch verlinkt gehabt, die positive Kritik an der Serie beschränkte sich auf die Wokeness.
Ja, ich habe es ja auch schon diverse Male gesagt.
Das fand ich ja vollkommen vogelwild.
Wieso?
Dass sich die positive Kritik halt genau nur darauf beschränkt eigentlich.
Naja, ich weiß nicht. Aber ich möchte sagen, wenn jetzt das Woke in Anführungszeichen, das wirklich ein Problem wäre in dieser Serie, dann wäre das eine geile Serie, weil dann wäre alles andere nämlich geil.
Das ist richtig.
Also, ne, ich meine, wenn das das größte Problem der Serie wäre, dann wäre es eine geile Serie. So. Weil dann wäre es nämlich gutes Star Wars mit einem guten Plot, mit glaubhaften Charakteren. Ja. Und wenn dann einige Leute sich dran stören, dass es divers, feministisch und so weiter ist, dann tut es mir leid für die Leute, dass sie so ein kleines, enges Weltbild haben. Aber ich würde dann sagen, das ist die geilste Serie ever. Aber die ist es nun mal leider nicht. Aus anderen Gründen.
Absolut nicht. Wie gesagt, wo ist das Geld hingekommen?
Ja, genau.
Für die Marketingagentur oder was?
Also der Vollständigkeit halber müssen wir noch kurz über die schauspielerischen Leistungen sprechen. Wer ist ja da besonders positiv oder negativ aufgefallen bisher?
Das ist eine gute Frage. Also hier der Mr. Soul, der macht es wenig falsch, sagen wir mal so. Das ist nur der, den ich noch am ehesten irgendwo anders sehen würde.
Ja.
Ich weiß nicht, die Zwillinge, ist das echt dieselbe Schauspielerin?
Ja, ja, natürlich.
Naja, die schauen immer schon sehr geschmerzt.
Ja, so immer so leidend, ja, stimmt.
Irgendwie so, das ist irgendwie so der Elijah Wood-Effekt, finde ich.
Ja, tatsächlich. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst.
Der schaut auch immer irgendwie so komplett leidend.
Ja, aber Sol schaut auch häufig so ein bisschen.
Ja, aber der kann auch anders.
Ob er gleich heulen wollte.
Ja, aber der hat Autorität.
Ja.
Also ich meine, das ist ja auch mal sowas, wo ich wirklich sagen muss, das hat Disney ja auch sehr, 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 sehr selten geschafft in den Live-Action-Produktionen. Witzigerweise in den Animationsproduktionen deutlich besser. Aber in Live-Action-Produktionen hat es Disney ja fast gar nicht geschafft, irgendwelchen neuen Charakteren Autorität zu verleihen.
Ja.
Ich meine, schau dir mal Krennic an. Schau dir mal Krennic an, der hat in dem Roman, hat der ist
ja, ja,
der Strippenzieher und, ne? Ja. Und nichts gegen Ben Mendelsohn, der macht einen guten Job normalerweise, aber also.
Aber er ist Tarkins Fußabtreter, ja.
In Rogue One hat er einfach keine Autorität. Den nimmst du nicht ernst.
Apropos Autorität, wie fandest du Vernestra Rowe?
Ich weiß nicht, also ist die geschminkt oder ist die per CGI grün gemacht?
Ich glaube, sie ist geschminkt. Das wurde ja auch schon in unseren Besprechungen kritisiert, dass man, also Michelle hatte zum Beispiel angemerkt, dass die Lippen doch nicht so gut geschminkt gewesen wären in der ersten Folge.
Sieht auf jeden Fall nicht besonders gut aus, ja, das ist richtig.
Ja, aber ich fand es gar nicht so schlimm. Ich fand dieses etwas Abgesetzte von diesen mrialanischen dunkelgrünen Tattoos ganz, ganz gut gemacht eigentlich. Aber
ich finde auch so, also die anderen Mirelane, die wir bisher hatten, die sahen besser aus. Also Luminara.
Ja, wie auch immer, aber Autorität, sie ist ja sozusagen da die leitende Ermittlerin, Meisterin Vernestra Rowe, die man ja schon als Prodigy aus The High Republic kennt, wer es denn gelesen hat oder verfolgt hat.
Ja, die da durchaus größere Rollen hat, durchaus, ja.
Ja, ich habe auch irgendwo gehört, das wäre ein komplett anderer Charakter. Aber gut, ich glaube, das ist ja auch, weil es irgendwie 100 Jahre später spielt. Kann man sich schon so ein bisschen verändern?
Ja gut, Charaktere dürfen sich durchaus entwickeln, ja.
Aber ich finde es halt komisch, dass sie das nicht an den Rat weitergeben will, aufgrund politischer Motive.
War da nicht irgendwie der Dialog dahingehend, dass sie das ansonsten an den Senat weitergeben müssten und dass sie dann irgendwie in der Öffentlichkeit schlecht dastünden?
Ja, aber das verstehe ich nicht.
Ist das,
ich meine, der Senat weiß doch von Machtorden und Machtnutzern, die borderline dunkle Seite sind und lässt die Jedi die anscheinend ja auch kontrollieren. Aber warum ist es denn dann so schlimm, wenn dann jetzt wirklich ein Bösewicht auftaucht?
Damit sie keine Verstärkung kriegen wahrscheinlich.
Das ist wirklich kurios.
Plot Armor für den Bösen.
Ja, und jetzt lass uns noch kurz über Ki-Adi-Mundi sprechen.
Ja, ich sehe das Problem noch nicht so ganz, weil tatsächlich im Kanon, ich habe nachgeschaut, im Kanon gibt es noch kein Geburtsdatum für ihn.
Das Geburtsdatum ist auch tatsächlich nicht das Problem. Finde ich nicht.
Ja, das andere Problem, okay. Aber eventuell finden wir heraus, dass es kein Sith ist.
Ja, aber ich finde, das ist schon ein großes Problem, weil 100 Jahre später sitzt er da im Jedi-Rat und behauptet, hört mal hier, die Sith, die sind seit 1000 Jahren ausgelöscht und wir haben auch nichts dergleichen mehr gesehen. Und du hast mir ja eben noch so ein schönes Meme geschickt, wo der Sith-Typ da mit Darth Maul verglichen wird. Ja, und
ja, im Prinzip, gut, aber
du kannst die Checkliste abhaken und da ist der Jedi-Rat auf einmal on board und jetzt hier 100 Jahre vorher nicht und dann ist es ausgerechnet Ki-Adi-Mundi, der bei beidem dabei ist und dann jetzt bei dem späteren Event behauptet, nee, sowas hat es ja noch nie gegeben.
Aber warte mal, eventuell ist es ja auch durchaus ein Hint darauf, was es dann am Ende sein wird. Also eventuell ermitteln sie ja die Identität des Meisters. Eventuell kommt dann heraus, dass es eben kein Sith ist, sondern irgendwas ganz anderes.
Ja,
und
gut.
Dann würde der Satz erstens wieder stimmen und zweitens wäre es dann auch in dem Sinne nachvollziehbar, weil er sagt, okay, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, Datumhex oder sonst was.
Ja, okay, also wir können uns mit Sicherheit darauf einigen, dass die Aufregung zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit übertrieben ist und möglicherweise auch verfrüht.
Ich gehe eher davon aus, ich meine, es, die Autorin der Folge hat doch auch geschrieben, dass Dave Filoni das Ding reviewed hat.
Ja.
Und dem wäre sowas aufgefallen.
Schon.
Also würde ich mal davon ausgehen, dass er das gesamte Ding kennt und, ne?
Ja, also ich denke mal, das abschließende Urteil über diese Kuriosität werden wir erst nach dem Ende der Staffel fällen können.
Staffel oder Serie?
Ja, das ist halt die Frage, aber das werden wir wahrscheinlich auch erst nach dem Ende dieser Serie, das habe ich selber gesagt, nach dem Ende der Staffel erfahren, ob tatsächlich noch eine zweite Staffel, die ja schon längst angekündigt ist, kommen wird.
Was ist hier angekündigt?
Ja, aha.
Ach, wir Ärmsten. Noch mehr obsoleter Content.
Ja, also wir sehen schon, wir können uns gar nicht drauf einigen und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr großartig auf diese Rashomon-Geschichte eingehen, an der sich das ja angeblich orientieren soll mit den unterschiedlichen Perspektiven, was wir ja eben schon als Hercule Poirot-Geschichte hätten besser schreiben können. Da müssen wir auch am Ende gucken, ob es tatsächlich drauf hinausläuft. Das Problem ist aber, dass es eben filmtechnisch nicht telegrafiert wird bisher.
Ja, und ich kann sagen, also in Co-Produktionsverträgen steht eigentlich immer drin, eine erstklassige Produktion nach höchsten internationalen Standards. Entweder stand bei denen nicht im Vertrag drin oder, ja.
Das ist ja gemein. Okay,
ja.
Okay. Naja gut, okay. Dann erstmal bitte dein Zwischenfazit zu der Serie.
In Punkten oder in Worten?
In Worten bitte. Punkte lassen wir lieber.
Oh ja. Wenn es nicht Star Wars wäre, würde ich nicht schauen.
Badum. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon gesagt. Also
das denke ich aber dummerweise irgendwie schon seit Jahren über vieles.
Ja, man fühlt sich ja aufgrund der Affinitäten und der eigenen, ja, des eigenen Contents, den wir produzieren, ja ein bisschen dazu verpflichtet, auch da auf dem Laufenden zu bleiben und was dazu zu sagen, was wir ja hier recht ausführlich gerade gemacht haben.
Also ich muss wirklich sagen, The Bad Batch war um Welten besser.
Ja, auch Geschichten der Jedi hat mir super gut gefallen. Das war rund.
Ich weiß nicht, irgendwie Animationen können sie besser.
Ja, schon, eindeutig.
Vielleicht hatte unser Benutzerterpfen auch recht. Star Wars steht für zwei Medien, Animationsserien und Kurzgeschichten. Ja, was sagst du zu diesem Urteil?
Ja, sagen wir mal so, Star Wars ist besser, wenn es
kurz ist.
Ja, kann man so sagen, ja. Wenn in der Kürze liegt die Würze, ja, tatsächlich. Ja. Das können sie gut. Und das ist ja möglicherweise auch das, was so eine Galaxis dann viel größer macht, indem man einfach
Schlaglichter bringt.
Genau, der Schlaglichter hatten wir ja eben auch schon mehrfach erwähnt, dass man einfach auf verschiedene Spots in der Galaxis schaut und das dann möglicherweise in einen größeren Kontext stellt oder so und dann eben ja so MCU-Style vielleicht auch zusammenführt und ja, um das jetzt nicht zu kopieren oder so, aber ich finde es auch gar nicht so schlecht, wie das SWTOR, also wie The Old Republic das gemacht hat nach dem Ende der Haupt-Content-Teile, indem sie einfach so verschiedene Fraktionen wie die Mandalorianer oder die Sith oder eben auch Fraktionen des Imperiums da, also des Dakul-Imperiums in den Mittelpunkt gestellt haben, in den Fokus einzelner Storylines gestellt haben und da mal drauf zu gucken. Auch die Planeten-Stories haben ja auch immer so lokale Sachen gehabt, die dann eben interessant waren. Und das habe ich ja auch gesagt, wer es vielleicht schon gehört hat, den Podcast oder die beiden Podcasts, die ich mit Christian und Sebastian von Last Geek Tonight aufgenommen habe, zu den Zack Snyder-Filmen Rebel Moon. Das würde als Story auf einem abgelegenen Planeten, oder vielleicht einem System, irgendwo in der Star Wars-Galaxie, würde das wunderbar funktionieren. In dem großen Kontext, in dem es allerdings gestellt wird, funktioniert es nicht. Als eigene Saga sozusagen.
Ja, durchaus.
No. Na gut, okay. Ich denke mal, an dieser Stelle können wir es so langsam vertagen auf die Gesamtbesprechung des Ganzen.
Das ist richtig.
Aber wir können mit Sicherheit auch mal überlegen, ob wir das Ganze nicht so ein bisschen auch auf die anderen Serien erweitern, weil ich denke, da gibt es sicherlich auch noch Punkte, die wir bei anderen Serien in ähnlicher Art und Weise kritisieren könnten.
Meinst du jetzt filmtechnisch oder?
Ja, genau, die filmtechnische Perspektive.
Ja, durchaus.
Ja, wo wir uns da vielleicht für die Staffelbesprechung an sich ein bisschen beschränken sollten, ja.
Ja gut, beschränkt sind wir ja sowieso, ne?
Nein, ein bisschen fokussieren sollten auf die Handlung an sich und dann in einem größeren Kontext dann die filmtechnischen Besonderheiten der verschiedenen Serien mal beleuchten könnten. Das hätte sicherlich noch was Interessantes, finde ich.
Oh ja.
Ja gut, Max, irgendwelche letzten Worte?
Das klingt so endgültig.
Jawohl. Ja, da ja am Mittwoch schon die nächste Folge kommt und der Cliffhanger wahrscheinlich dann aufgelöst wird, außer es kommt wieder eine Flashback-Folge.
Vielleicht ist die ja teurer, die Folge.
Na, wer weiß.
Ich finde, wir sollten eigentlich mal so einen Rewatch machen und dann einfach überall ein Preisschild hinhängen. Wie viel kostet diese Szene? Vielleicht kommen wir auf 180, vielleicht kommen wir auch noch die Hälfte.
Auf 180 bin ich sowieso, was?
Zu Recht.
Ja, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, mit der du die Zuhörer in die nächste Staffelhälfte entlassen möchtest?
Schaut's nebenbei beim Bügeln oder so, das macht's besser.
Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Hauen Sie rein.